Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ansteuern-Podcasts, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, einen Gast ehrlicherweise, der mir sehr bekannt vorkommt, weil er mir ständig in meiner TikTok-Timeline angezeigt wird, und zwar Oliver Störing, was ich super schon lustig fand, dass du Nachnamen hast. Ich kenne dich als Oliver nicht im Dienst. Das heißt, du bist nicht im Dienst. Ich freue mich, dass du trotzdem hier dabei bist heute und wir gemeinsam diesen Podcast aufnehmen. Wir werden sehr viel drüber sprechen, was du eigentlich machst, warum du ständig in meiner Timeline bist und wie du das anstellst und wie du um Himmels Willen da gelandet bist, was du heute machst. Was immer ganz witzig ist, ehrlicherweise, dieses nicht im Dienst, für diejenigen, die es nicht wissen, sagen ganz häufig so Finanzbeamte. Weil sie irgendwie ja nicht für den Staat sprechen, du darfst es selber erklären, quasi nicht für den Staat sprechen wird, deswegen müssen sie mal sagen, das ist jetzt meine Meinung, meine nicht dienstliche Meinung. Gehe ich mal sehr stark davon aus, dass das die Inspiration war, warum du diesen Titel gewählt hast. Aber damit erstmal herzlich willkommen, ich nenne dich jetzt einfach Olli. Stell dich gerne mal vor und erklär mir mal, warum du nicht im Dienst bist und ob du noch irgendwann zwischendrin auch mal im Dienst bist oder ob du dauerhaft außer Dienst bist.
Ja, danke Melchior für die Einladung hier in den NWB-Podcast. Und tatsächlich ist, habe ich, glaube ich, nicht im Dienst noch nie gesagt, als ich noch Finanzbeamter war. Und tatsächlich ist der Name auch durch Brainstorming mit ChatGPT entstanden. Also ich habe mich mit ChatGPT auseinandergesetzt. Ich hatte einen TikTok-Kanal, den habe ich aber nur so eröffnet und nie was mitgemacht. Und dann habe ich mir, nachdem ich dann aus meiner Finanzamtskarriere ausgeschieden bin, da kommen wir bestimmt gleich drauf zu, habe ich mir gedacht, komm, vielleicht dieses Thema Beamter, der ausscheidet aus der Beamtenlaufbahn und der was zu Steuerrecht weiß, das ist vielleicht ein interessantes Thema, oder beziehungsweise wollte ich ein Video zu dem Thema einfach mal hochladen. Und genau, da habe ich kurz vorher, weil ich schon ein bisschen Social Media affin war und ein bisschen Erfahrung hatte, habe ich überlegt, das erstmal einen Namen finden. Und dann habe ich ein paar Minuten mit ChatGPT hin und her überlegt und so kam dann Olli nicht im Dienst zustande. Genau, und dann habe ich den Kanal eröffnet oder umbenannt, meinen persönlichen Kanal, den ich hatte, und dann habe ich das erste Video hochgeladen. So ist der TikTok-Kanal und der Name entstanden, auf jeden Fall.
Ja, ich kenne das, ja genau, so von Panel-Diskussionen, wenn man dann Finanzbeamte aus der Finanzverwaltung Leute immer einlädt, die natürlich jetzt nicht für die Finanzverwaltung sprechen dürfen. Hier steht immer die nicht dienstliche Meinung von. Ist ja natürlich witzig, dass du die nicht dienstliche Meinung hast, erst nachdem du quasi ja Deinen Dienst vollständig beendet hast. wie es dazu gekommen ist, also dich findet man sowohl auf TikTok als auch auf Instagram sehr aktiv. Du bist sehr viel auch live. Es ist nicht einfach so, dass du Videos hochlädst, sondern vor allen Dingen irgendwie interagierst du live mit den Leuten da. Das finde ich sehr, sehr spannend. Darauf gehen wir ein, aber vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Wie bist du überhaupt beim Thema Steuern gelandet? Das ist jetzt ja auch meistens nicht der Kindheitstraum von den meisten Kindern.
Ja, tatsächlich habe ich schon ganz früh im jungen Alter, 7, 8, 9, 10 Jahren mitbekommen, dass mein Vater immer die Steuererklärung gemacht hat. Und er hat das auch relativ mit Freude gemacht, beziehungsweise er hat sich immer gut darauf vorbereitet, hat sich Unterlagen besorgt, hat Sachen durchgelesen, die sich geändert haben. Und da habe ich schon mal so, sag ich mal, diesen ersten Kontaktpunkt gehabt, dass mein Vater einmal im Jahr die Steuererklärung macht und dass man da Formulare ausfüllen muss und dass man sich vorbereiten muss und Gesetze lesen muss oder Kommentierung oder was auch immer, oder es ändert sich jedes Jahr auch was. Und so war der erste Kontaktpunkt, sage ich mal.
Aber das hat er, also war der jetzt unternehmerisch, also war es komplexer oder war das einfach als Angestellter und sein Hobby, den Konst zu lesen?
Nee, mein Vater ist Maschinenbauingenieur und meine Mutter war Sonderschullehrerin und den schon zweimal, einmal Beamtenjob, einmal öffentlicher Dienst. Von daher gab es dann nichts Unternehmerisches, nichts Freiberufliches oder so, sondern es war einfach so eine klassische Einkommensteuerangestelltenerklärung für ein Ehepaar und Kind eben. Genau. Aber auch da bei Währungskosten und so weiter ist ja auch immer ein bisschen was zu tun oder einzutragen und da hat er sich sehr mit beschäftigt.
Und dann dachtest du dir irgendwann, okay, das könnte man auch beruflich machen.
Dann eigentlich wollte ich immer studieren. Ich wollte eigentlich auch gar nicht, also Steuerrecht kann man ja so gar nicht studieren. Also ich kann nicht zur Uni gehen und ich möchte jetzt nur Steuerrecht studieren. Ich glaube, weiß nicht, ob es da was Neues gibt oder so, auf jeden Fall nicht also zum Beispiel nicht an der Uni Bochum, wo ich hin wollte. Da gab es nicht den Studiengang Steuerrecht. Und da kam ich dann auf Jura. Ich hätte eigentlich Jura studiert, weil ich wusste, bei Jura gibt es so ein Part hinterher, wenn man sich spezialisiert. Da gibt es, glaube ich, ein Part Steuerrecht, den man studieren kann.
Genau, Jura kann man Schwerpunkte wählen. Ja, also ehrlicherweise gibt es in den letzten Jahren wahnsinnig viele Studiengänge. Auch, ich will es nicht ausschließen, dass es das gibt, aber meistens kommt man entweder irgendwie über BWL und Wirtschaftswissenschaften und hat nur einen Schwerpunkt, sprich 1, 2, 3 Module zum Thema Steuerrecht. So habe ich es gemacht, oder halt den juristischen Weg und hat dann das sehr umfangreiche Jurastudium mit Staatsexamen und da kann dann irgendwann den Schwerpunkt Steuerrecht wählen. Aber ja, es ist immer nur ein kleiner Teil letztendlich von einem juristischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studium.
Genau, also ich hatte eigentlich vor, dann Jura zu studieren nach meinem Abitur, aber ich wollte unbedingt Bewerbungsgespräche haben, einfach um da Erfahrung zu sammeln. Und dann habe ich in der 12. Klasse, habe ich dann 3 oder 4 Bewerbungen geschrieben. Eine war an BP, eine war Rechtspfleger und eine war beim Finanzamt eben fürs duales Studium. Also es waren alle duale Studiumsreisen, sag ich mal. Und das erste Bewerbungsgespräch hatte ich dann direkt, wurde ich eingeladen beim Finanzamt. Und da bin ich hingegangen und dachte, ja, erstes Bewerbungsgespräch, einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln, wie das so läuft mit Bewerbungsgesprächen. Dann bin ich da hingekommen, dann saßen links von mir 3 Frauen, rechts von mir saßen 3 Frauen, so wurde das damals noch durchgeführt, also es gab jetzt nicht einen ganzen Tag oder so, sondern es war ein Gespräch mit 7 Leuten. Ich saß als einziger Mann in der Mitte und gegenüber dann Vorsteherin, jemand von der OFD, Sachgebietsleiter vom Ausbildungsbezirk und so gab es dann das erste Bewerbungsgespräch. Und tatsächlich war ich da auch, eigentlich bin ich da auch nicht so ein Typ, der aus sich rausgeht oder sehr aktiv ist, aber die Meinung der Frauen neben mir hat mich in dem Fall so aufgewühlt, dass ich dann wohl richtig da aktiv geworden bin und aus mir rausgegangen bin und Sachen erzählt habe und diskutiert habe. Und das hat dann gut gewirkt. Und einen Tag später haben die mich schon angerufen und gesagt, Herr Störing, wollen Sie nicht das duale Studium beim Finanzamt machen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, also hat was mit Finanzen zu tun, habe ich so gedacht. Hat was mit Steuerrecht zu tun, das kenne ich ja von meinem Vater schon so ein bisschen. Ich habe auch gedacht, da bräuchte man eigentlich Mathe. Und ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, ich hatte Deutsch-Leistungskurs. Also Deutsch-Leistungskurs ist sehr passend eigentlich. Aber Mathe-Leistungskurs, habe ich dann hinterher erfahren, braucht man eigentlich gar nicht. Das hat also sehr, sehr wenig mit Mathematik zu tun.
Ja, das ist immer so, ich glaube, ich bin gelernter Steuerfachangestellter, dass so ganz viele Leute sagen, oh, man muss so gut in Mathe sein. Letztendlich muss man Plus und Minus rechnen. That's it. Und ich finde ehrlicherweise den Aspekt ganz spannend, dass du sagst, Deutsch ist viel wichtiger. Weil das stimmt, wenn man ein Gesetz liest, dann ist plötzlich im Zweifel so eine grammatikalische Form dreht plötzlich so ein Gesetz in eine ganz andere Richtung. Das ist eine viel mechanischere Sprache, als wir sie ja sprechen, auch jetzt hier sprechen. Spannend eigentlich auch zu sagen, für Steuerrecht braucht man mehr Deutsch als Mathe. Aber
Mathe wirklich nur die Grundrechnerarten. Plus, Minus, geteilt und Prozentrechnen ist wichtig, würde ich sagen. Das Einzige, was vielleicht bleibt, ist logisches Denken oder logische Verknüpfung bilden, weil Gesetze ja wirklich immer ineinander arbeiten. Man nie nur mit den, selten mit dem eigenen, mit dem einzelnen Gesetz ausreichend klarkommt, sondern mit dem Gesetz, also mit einem Paragraphen. Man muss dann auch Paragraphen verbinden, die arbeiten miteinander, muss teilweise auch Gesetze miteinander verbinden. Von daher ist da so ein bisschen logisches Denken von Mathematik noch übergeblieben.
Ja. Ja. Und genau, ja. Dann bist du so im Finanzamt quasi gestolpert.
Genau, dann haben die mich genommen, dann habe ich gedacht, dann machst du das jetzt. Also das ist ein gutes Studium, vor allem wird ja immer noch oder jetzt sogar noch besser bezahlt tatsächlich. Ich habe damals 868 Euro bekommen in den 3 Jahren. Damals war das auch schon sehr viel dafür, dass man studiert, dass man einfach knapp 900 Euro bekommt. Mittlerweile gibt es über 1500 Euro netto, meine ich, beim dualen Studium. Das ist schon wirklich, muss ich wirklich sagen, ist schon krass, ein Studium anzufangen, wo andere Studiengebühren zahlen müssen oder, keine Ahnung, ihren Lebensunterhalt noch anders finanzieren müssen, gibt es da einfach 1500 Euro netto. Und ich würde auch immer noch heute auch immer noch sagen, dieses Studium, das duale Studium, ist wirklich ein super, super Studium. Also gerade für Steuerrecht, ich war dann an der FAF Nordkirchen, in diesem Schloss Nordkirchen. Das ist auch sehr schöne Umgebung, sehr schönes Schloss. Ich habe da viele nette Leute kennengelernt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ultra intensiv ist. Also wenn man da hingeht, auch wenn man gut in der Schule ist und man einem das Steuerrecht, das weiß ja keiner vorher, ob einem das liegt oder nicht liegt, das erfährt man ja erst dann. Aber es ist sehr intensiv, aber es ist ein super Studium. Ich würde es auch mittlerweile immer noch jedem empfehlen und sagen, macht dieses Studium. Allein wenn man in Deutschland wohnt und lebt, was zu wissen über Steuerrecht, ist halt sehr wichtig, ne? Und dieses Studium kann man immer noch gebrauchen später in seinem Leben.
Das war ehrlicherweise bei mir rein persönlich der Grund, warum ich irgendwann in der Steuerberatung gelandet bin, weil ich wusste, ich will mich irgendwann selbstständig machen. Ich wusste nur nicht als was, sondern und dann dachte ich, gut, ich könnte jetzt studieren und es gibt ja diesen Running Gag im Sinne von, ja, wenn du nichts weißt, dann, also wer nichts wird, heutzutage eher Betriebswirt, Hauptsache mal BWL studieren, kann ja nie schaden. Ich hatte nur wirklich keine Lust, nach in meinem Fall 14 Jahren Schule, dann auch noch zu studieren, überhaupt nicht, ich wollte irgendwas Praktisches machen und dann dachte ich mir, okay, was ist eigentlich das BWL-Studium für die Praxis? Das, was ich immer brauche, egal was ich später mal machen werde. Und dann dachte ich, gut, das ist halt Steuerrecht. Und dann so bin ich tatsächlich bei der Steuerfachangestelltenausbildung gelandet. Wie ich gesagt habe, ist egal, was ich mache, das werde ich hundertprozentig brauchen. Egal in welcher Branche, mit welchem Schwerpunkt, dieses Wissen, was ich da gewinne, das werde ich immer brauchen. Und das gilt natürlich auch fürs Studium. Es ist auch, also allein Arbeitsverträge, Mietverträge, überhaupt die in der Lage sein, sowas zu lesen und zu verstehen, habe ich letztendlich durch diese Arbeit und den Bildungsweg gelernt.
Aber da sind wir eigentlich schon bei so einem Kernproblem, was ich bis heute auch nicht verstehe. Warum gibt es nicht irgendwie eine Stunde in der Woche oder zumindest im Monat oder eine AG oder was auch immer, wo es um Verträge geht, wo es um Versicherungen geht, wo es um Steuerrecht geht, wo es um Selbstständigkeit geht? Man bekommt ja wirklich gar kein Wissen in dem Bereich in der Schule jetzt. Also es ist gar null Berührungspunkt. Und die Lehrer selber wissen ja auch nichts. Es ist ja gerade auch so, dass Lehrer auch beim Finanzamt nicht die beliebtesten Steuerpflichtigen sind, weil die eben auch dazu tendieren, immer alles ein bisschen besser zu wissen und das dann auch aufs Steuerrecht anwenden, wo ihnen aber die Ahnung und die Expertise fehlt. Und dementsprechend von den Lehrern kann man es nicht erfahren, weil sie selber auch nicht besser wissen. Von den Eltern kann man es normalerweise auch nicht erfahren, außer die sind natürlich Steuerberater oder Steuerfachangestellte oder wie auch immer. Aber sonst hat man ja wirklich gar keine Chance, da was mitzunehmen in der Schulzeit. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm, dass das gar nicht auch angedacht wird. Ich kann das gar nicht raffen, dass das nicht passiert.
Ja, vor allen Dingen, das sind so die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens. Ich kann mich tatsächlich bei mir noch daran erinnern, dass in der 12. Klasse uns ein Lehrer, ein sehr engagierter Lehrer, war, glaube ich, der Mathelehrer, hat auch nicht wirklich viel mit, auch da hat es schon nichts mit Mathe zu tun, uns das mal erklärt hat, wie setzt sich eigentlich Gehalt später auseinander? Also wie ist das eigentlich, wenn man irgendwo mal 3.000 Euro, 4.000 Euro verdient und hat uns das...
Aber Thema Gehalt. Also es ist nie auch Thema Selbstständigkeit oder Unternehmer. Nee.
Aber das eigentlich Witzige ist auch, dass er das dann so so exemplarisch halt erklärt, so mit in den Worten, ehrlicherweise, ich bin volljährig gewesen. Ist eigentlich brutal, dass man mir das in sehr einfachen Worten erklären muss, weil ich war theoretisch volljährig. Das Witzige ist nur, meine Eltern waren beide selbstständig.
Ja, gut.
Und die haben das gesehen und haben gesagt so, das gilt aber auch nur für Beamten. Gut, der Lehrer, der hat das aus Eigenmotivation, steht nicht im Lehrplan, hat sich das selber erarbeitet und sagt, er gibt den Schülern mal was fürs Leben mit, aber er kannte selbst halt nur seine Beamtenabrechnung. Und das ist halt, wo ich denke so, vielen lieben Dank für die Mühe, aber leider halt auch an der Lebenswirklichkeit der allermeisten Schüler vollkommen weit vorbei. Selbstständigkeit nicht abgedeckt, auch normales Angestelltenverhältnis halt auch nicht abgedeckt, sondern der ist, dachte halt mehr oder weniger, das läuft bei allen jetzt so wie bei ihm.
Also Beamten, ja.
Großes Shoutout an meine ehemaligen Mathelehrer. Ich finde das Engagement, finde ich, schon mal top, Problem erkannt. Aber ja, woher soll der sich auskennen? Der kennt halt genau seine eigene Abrechnung jeden Monat. Und die sieht natürlich anders aus als bei anderen Angestellten. Aber ja, hundertprozentig. Das ist Wahnsinn, dass man junge Menschen so ins Arbeitsleben loslässt und du dann erst nach der ersten Gehaltsabrechnung feststellst, dass 3.000 Euro Gehalt nicht heißt, dass du 3.000 Euro überwiesen bekommst.
Ja, aber zeigt auch, dass eigentlich dieses Angestelltenverhältnis schon so der Schwerpunkt ist und diese Selbstständigkeit wirklich für viele ein Problem darstellt. Und das kriege ich auch jetzt immer mehr mit. Leute machen sich teilweise auch nicht selbstständig, weil die Angst haben vor diesen ganzen Briefen, vor den ganzen Vordrucken, weil die nicht verstehen, was sie machen müssen, weil sie Angst haben vor dem Finanzamt, wirklich Angst haben, schlecht schlafen können. Und das war, zurück zur Anfangsfrage auch, mit so einem Schwerpunkt von mir. Ich wollte eigentlich, oder weil du auch gesagt hast, wegen live gehen, ich wollte eigentlich Leuten, die Bauchschmerzen haben, wenn sie abends ins Bett gehen, weil sie irgendwas vom Finanzamt durch den Kopf schwirren haben, die Angst nehmen, dass das verschwindet. Und mit Informationen eben zum Thema Steuerrecht, mit Informationen zu Abläufen im Finanzamt, dass sie ein bisschen was verstehen, was passiert und dass man auch aufs Finanzamt zugehen sollte, dass nicht einfach den Brief, der kommt, in die Ecke schmeißen oder in die Schublade, sondern dass man ihn aufmacht, dass man das, was da drin steht, das hört sich halt manchmal an wie eine Drohung. So ist das ja teilweise geschrieben auch. Also ich habe jetzt auch tatsächlich, ich habe eine Photovoltaikanlage hier und ich habe tatsächlich vergessen, die Umsatzsteuererklärung für diese Photovoltaikanlage bis zum 31.07. abzugeben und habe dann eine Erinnerung bekommen und die liest sie natürlich schon wieder fast so, als bin ich mit einem Bein im Knast. Ja, und das ist eben das Ding. Und da den Leuten mitzugeben, geht auf das Finanzamt zu, ruft da auch mal an, sucht die Kommunikation, weil das ist wirklich der erste Schritt, um was zu lösen. Weil wenn man einmal in so einer Maschinerie drin ist vom Finanzamt und da nicht drauf reagiert, dann kommt man da nicht mehr raus. Dann führt ein Schritt zum nächsten und man kommt in so eine Eskalationsstufe. Und da hilft eben Kommunikation und damit und den Weg aufs Finanzamt zuzugehen.
Ja, und das ist, ich glaube auch jetzt gerade, weil die meisten Zuhörer ja irgendwie auch Schwerpunkt in der Steuerberatung arbeiten, aber das Gefühl dafür zu haben oder auch die Wahrnehmung davon zu haben, dass die Mandanten halt in der Regel das auch überhaupt nicht wissen. Und ich höre das im Alltag regelmäßig, das muss man doch wissen als Unternehmer. Ja, schon, aber woher? Also woher? Und das ist ja schon mal ein guter Schritt, sich einen Steuerberater zu suchen, der sich dann darum kümmert.
Auch schwierig genug, oder? Auch schwierig genug, heutzutage einen Steuerberater zu finden.
Auf jeden Fall. Aber ich habe wirklich die letzten Tage Kontakt mit einer gehabt, die hat ein Unternehmen übernommen, ich möchte jetzt nicht zu konkret werden, aber ein Unternehmen übernommen mit knapp 20 Mitarbeitern. Das hat die halt übernommen, weil die in ihrem Fachbereich eine Expertise hat. Und deswegen hat sie gesagt, okay, das kann ich machen. Woher soll die Ahnung haben, wie man das macht, wie Gehaltsabrechnungen aussehen? Klar muss man sich ein bisschen damit auskennen, aber wenn man Jura studiert und jetzt nicht gerade den Schwerpunkt Steuerrecht hat oder wenn man Medizin studiert oder wenn man Ingenieur ist, dann kann man ja super gut in seinem Job sein und auch super gut wirtschaften und alles Mögliche, aber von Steuerrecht muss man gar keinen Plan haben. Natürlich sollte man das idealerweise, aber es gibt halt nicht so besonders viel niedrigschwelliges Angebot, wo man Berührungspunkte damit hat und in der Schule gar nicht. Wie du sagst, auch man lernt ja eigentlich auch als Steuerfachmensch erst im Studium oder in der Ausbildung ist das eigentlich was für mich, weil man vorher einfach nie Berührungspunkte dazu hat.
Ja, ganz gut.
Deswegen ist es Wahnsinn. Gut, und du warst irgendwann dann für Finanzamt, hast aber irgendwie, wie lange warst du beim Finanzamt? Offensichtlich hast du ja irgendwann gemerkt, das ist nicht dein Lebensabend und verbeamtet sein ist nicht das höchste der Gefühle für dich.
Ja, natürlich, das hängt ja auch ein bisschen mit dem Elternhaus zusammen. Du sagst jetzt, deine Eltern waren selber auch unternehmerisch oder selbstständig unterwegs und meine waren eben im öffentlichen Dienst und Beamte und dann, das prägt ja auch ein bisschen und dann so bin ich dann eben entsprechend auch in dieser Beamtenlaufbahn gelandet und meine Eltern waren auch froh, ist ja auch super, ist man jetzt quasi bis zum Pensionsalter versorgt auf jeden Fall, der Staat kümmert sich. Ja, und eigentlich, wenn jemand einen TikTok von mir gesehen hat, dann oder ein Reel, dann weiß man auf jeden Fall, wie lange ich beim Finanzamt war, weil ich das eigentlich immer so im ersten Part schon sage. Also ich habe 20 Jahre beim Finanzamt gearbeitet. Ich war eben nach dem Studium direkt dort dann verbeamtet und habe das dann durchgezogen, habe alle möglichen Stellen durchlaufen, war erst im Einkommensteuerhauptsachgebiet, dann war ich in der Firmenstelle, also wo es um GmbHs geht, um GmbHs und KKGs, um GbRs, OAGs, also alle Firmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften und die Geschäftsführer von denen. Und danach war ich in der Amtsbetriebsprüfung, also die örtliche Betriebsprüfung, wo es so kleine bis mittelständische Unternehmen sind. Und im ganz letzten Abschnitt war ich dann in der großen Konzernbetriebsprüfung und habe dann eben Konzerne, Aktiengesellschaften und Unternehmen, sag ich mal, so um 50 Millionen Umsatz im Jahr, so um den Dreh geprüft. Das war so, das muss man aber wirklich sagen, war auch tatsächlich aus meiner Sicht die absolut beste Stelle, die Finanzverwaltung zu bieten hat, wenn man Außendienst mag, weil man da wirklich, das ist wie selbstständig sein als Beamter. So muss man sich das vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, ist das so ein bisschen häufige Frage, die ich ehrlicherweise auch im Kommentarbereich immer wieder höre. Gibt es da so etwas, weil du sagst, wie selbstständig, wie sehr muss das Finanzamt bei Betriebsprüfung auf Wirtschaftlichkeit achten? Im Sinne von, für dich lohnt es sich das überhaupt anzuschauen, weil
ja.
Du wirst, ich kenne so ein bisschen dein Content natürlich, du machst jetzt ja keinen Content für Konzerne, sondern für kleine Selbstständige, vielleicht für Content Creator, die da selber so ein paar Euro verdienen. Und es ging jetzt auch gerade zu Zeitpunkt der Aufnahme in den letzten Wochen so einige Headlines rum im Sinne von Nordrhein-Westfalen wurden 300 Millionen Euro Steuern hinterzogen, ein paar Wochen später.
revidiert.
Es waren gar nicht 300 Millionen Steuern, sondern das war der Umsatz, der von den Plattformen gemeldet wurde. Das ist noch nicht mal der Gewinn, der versteuert werden muss, sondern nur der Umsatz. Und irgendwie so von dem Riesenberg, dem vermeintlich Influencer hinterzogen haben, sind wir inzwischen bei ganz kleinen Beträgen.
Und das war eine super PR-Aktion, war das.
Ja, aber, ja, genau. Aber es ist so, von dem, was man bisher gerade als Ergebnisse liest, was da kommt, da redet man eher über so hier mal 30.000, da mal 100. Und wenn man dann überlegt, okay, das bezieht sich wahrscheinlich sogar in der Prüfung auf einen Zeitraum von 5 Jahren, dann sind 30.000 Euro Nachzahlung, sorry, halt auch nicht so besonders viel mehr.
Wirtschaft
ist eher ein bisschen peinlich, da so großspurig rauszugehen am Anfang. Hat man als Prüfer oder als generell Finanzverwaltung irgendwie die Maßgabe, da wirtschaftlich zu sein, oder sagt man, nee, wir sind Amt, hier wird eins nach dem anderen abgearbeitet?
Das ist tatsächlich das Thema, was als erstes auf mich zukam, als ich Betriebsprüfer war. Das nennt sich Rationalisierungserlass. Den hat mich mein damaliger Sachwirtseiter fast auswendig lernen lassen. Also da geht es darum, dass man, da geht es um Wirtschaftlichkeit. Da geht es nämlich darum, wenn ich eine Prüfung habe und ich beginne die und ich arbeite meine Schwerpunkte ab und ich habe in den ersten 2-3 Tagen habe ich keine Feststellung, dann packe ich meine Sachen und hau da ab. So ist die Marschroute, weil ich kann da nicht als Prüfer 2-3 Wochen suchen und den letzten Cent umdrehen und irgendwie dann 200, 300, 400 Euro da rauspressen. Darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es geht eigentlich darum, die großen Punkte abzuarbeiten und da Feststellung zu haben oder nicht zu haben. Und wenn man die nicht hat, dann auf Sicht der Wirtschaftlichkeit auch, ist dann eine Maßgabe, dann muss man sich dort verabschieden und dann ist das entsprechend dann ein Nullfall oder ein Bagatellfall. Und dann darf man aber auf diese, also Nullfälle und Bagatellfälle sind fürs Finanzamt nicht schlimm, man darf nur da nicht dann 3 Wochen verbringen, sondern muss dann nach 2-3 Tagen fertig sein quasi.
Was ich übrigens sehr, sehr spannend finde, es gibt so einen, ich glaube, das habe ich tatsächlich auch aus dem Video von dir, es gibt so eine Aussage in der Steuerberatung, die höre ich immer wieder und die ist ja dann voll das Eigentor, im Sinne von, ja, ja, hier so Reisekosten, Bewirtungskosten, lasse mal drin, damit der Betriebsprüfer mal was finden kann, dann konzentriert er sich nicht bei der anderen. Diese Aussage, neben dem gestellt, was du gerade gesagt hast, ist ja das Dünnste der Welt. Das ist ja wie Brotkrumen in den Wald hinlegen.
Absolut. Ich kann nicht verstehen, das ist so ein Mythos, auch ich weiß nicht, wo das herkommt auch teilweise. Aber wenn man logisch drüber nachdenkt und das jetzt gerade gehört hat, wenn ich jetzt als Prüfer da sitze und dann man blättert ja auch mal so durch oder man klickt ein paar Konten an und plötzlich sehe ich da, hä, hier sind irgendwie 3.000 Euro Reisekosten und der fährt aber eigentlich gar nicht bei seiner Tätigkeit. So, dann denke ich mir, ah ja, okay, jetzt haben wir ja schon mal 3.000 Euro, dann habe ich ja jetzt einen Anlass nochmal, doch, dann kann ich ja nochmal morgen nochmal wiederkommen, dann gucke ich mir nochmal die nächsten Seiten und Konten an. Das ist ja super, dann habe ich ja schon mal eine Feststellung. So, und damit provoziert man dann, dass wirklich dann auch in die letzten Konten reingeschaut wird und auch das Letzte irgendwo rausgefunden wird. So, also das ist wirklich kein guter Hinweis, also wenn das ein Steuerberater erzählt oder macht, also ich kann dich nicht nachvollziehen.
Das ist echt, also diese Aussage hört man links und rechts immer. Und das habe ich, glaube ich, tatsächlich von dir in einem deiner Videos erst mal gesehen. Ja. So, spannend. Und damit kommen wir auch so ein bisschen. Du bist nach 20 Jahren irgendwie raus und plauderst jetzt plötzlich solche Sachen ins Internet aus, wo du sagst, okay, ja gut, vielen Dank, herzlichen Dank für diesen meines Wissenszuwachs. Wie bist du zu dem Schritt gekommen? 20 Jahre ist ja schon auch substanziell, gerade wenn du auch zwei, ich würde sagen, aus dem Elternhaus kommst mit sehr sicherheitsorientierten, sage ich jetzt mal, Denken, dann ist es ja, ich würde mal sagen,
schon krass, ja.
Livestreams auf TikTok zu machen, vielleicht ein bisschen unstetiger.
Also TikTok, muss ich sagen, war ja auch nie, war ja gar nicht in meinem Kopf. Das gab es ja, als ich gekündigt habe, gab es ja überhaupt kein TikTok.
Ja.
Also das gab es ja dann noch gar nicht. Aber du hast natürlich recht, meine Eltern waren tatsächlich die Menschen, die das am wenigsten nachvollziehen konnten. Aber das ist ja auch rein logisch so, wenn man so ein Sicherheitsbedürfnis auch in der Generation entwickelt hat, geht ja auch gar nicht anders. Und genau, also da war es natürlich am schwierigsten. Aber zum Beispiel meine Frau, die steht da eben auch sehr, sehr hinter. Und ich, der Hintergrund ist, warum ich auch den Schritt machen konnte und warum ich das auch gemacht habe. Ich bin jetzt 39, werde dieses Jahr noch 40. Ich habe 2020 mit einem anderen Geschäftspartner, den ich kennengelernt habe auf Thailand damals, noch kurz vor der Pandemie, habe ich einen Social-Media-Kanal gegründet. Da geht es um Aktien, Finanzen, ETFs.
Ja.
Das habe ich mir damals dann, weil als Beamter darf man ja auch nicht einfach irgendwie was tun oder so, sondern dann habe ich mir natürlich diese Social-Media-Tätigkeit genehmigen lassen. Also in Form von einer GbR machen wir das quasi aktuell noch. Und dann haben wir da 2020 einen Kanal, Instagram-Kanal gestartet. Cash Cocktail heißt ja, zum Thema Aktienbörse, Finanzen, ETFs. Und den haben wir jetzt 5 Jahre dann so aufgebaut. Und der hat so die Grundlage geboten, dass ich jetzt zumindest hier mir Brot und Wasser etc. kaufen kann und hier erstmal überleben kann. Zumindest für einen gewissen Zeitraum war das gewährleistet. Und ich habe mir einfach gedacht, ich bin jetzt in der großen Konzernbetriebsprüfung und das ist auch eine mega Stelle. Also wirklich ist es eigentlich die Stelle, die mir auch am besten bis dahin gefallen hat. Also von daher macht das auch, also aus dem Gesichtspunkt ist es auch schwerer nachzuvollziehen. Aber dennoch, es ist eine super Stelle. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich bist du jetzt hier noch 30 Jahre. Du machst jetzt, also ist auch die Perspektive eigentlich danach, man kann auch Sachgebietsleiter werden oder so im gehobenen Dienst. Aber normalerweise, wenn man jetzt in dieser großen Konzernbetriebsprüfung ist, bleibt man da die nächsten 20, 30 Jahre bis zu seinem Pensionsalter. Ja. So, das heißt, diese Aufgabe hätte ich jetzt die nächsten Jahre gehabt bis zu meinem 67. oder vielleicht 70. Lebensjahr und hätte die durchgeführt. Und dann hätte ich zwar andere Unternehmen kennengelernt, ich hätte andere Leute kennengelernt, aber die Aufgabe an sich wäre immer ähnlich gewesen. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn du irgendwann 80 bist und zurückblickst und denkst, mit 39 hattest du nochmal die Chance in deinem Leben was anderes zu tun und du hast das nicht ergriffen, dann wirst du das irgendwie vorwerfen. Also dann wirst du dir sagen, was wäre gewesen, wenn du das damals probiert hättest?
Ja, spannend.
Was wäre gewesen? So, und das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich eine Frau, die da auch sehr hintersteht, was auch anders gar nicht funktioniert. Wenn ich jetzt eine Frau hätte, die drauf wäre wie meine Eltern, sage ich mal, und dann ich sitze hier und mache irgendwas und sage den ganzen Tag, ja, du hättest doch jetzt auch dein Beamtengehalt wieder bekommen und das wäre jetzt wieder vor einem Monat da gewesen und wenn du krankgeschrieben bist, kriegst du trotzdem dein Geld. So, das hast du aufgegeben oder so, dann hätte das nicht funktioniert. Aber wenn man da auch Support hat, ja, im inneren Umfeld, dann funktioniert das. Und ich bis jetzt, also ist jetzt ein halbes Jahr her, ich habe zum 1.3. gekündigt. Ich, da auch an der Stelle ganz, ganz lustig. Nichts ist, glaube ich, einfacher als einen Beamtenstatus aufzugeben. Das ist einfacher als einen Handyvertrag kündigen. Ganz ehrlich, man macht ein Schreiben fertig, schreibt da seine Personalnummer drauf und sagt, ich möchte nicht mehr. So, und dann gibt man das in der Geschäftsstelle ab. Und theoretisch musst du am nächsten Tag nicht mehr hingehen. Das Einzige, was sie machen können, ist, sie können dich noch so zwei oder drei Monate festhalten sozusagen und sagen, bitte machen Sie noch Ihre angefangenen Aufgaben fertig. Aber wenn da nichts sein sollte oder so, ist fertig. Dann bist du da raus aus dem Mammenjob.
Das heißt, so simpel. Keine klassische Kündigungsfrist irgendwie.
Ja, nur diese Sache, dass angefangene Arbeit noch erledigt werden müssen. So ein paar Monate können sie sagen, das sollst du noch machen. Aber ansonsten ist da nichts. Dann kannst du einfach, dann war's das.
Ja, das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Wie ist das, weil auch das hört man immer mal, wie ist das so mit Pension, Rentenversicherung? Du wechselst ja komplett das System quasi. Ja. Ist das auch, wenn ich dachte ehrlicherweise, das ist der Hauptgrund, warum das so kompliziert irgendwie ist.
Genau, also normalerweise erwartet man ja eine Pension. Ja. Wenn man selber kündigt, ist diese Pension weg. Also dann gibt es keine Pension mit 67, 68, gibt es keine. Was dann passiert ist, dass dieser Pensionsanspruch in der Rentenversicherung nachversichert wird. Was aber auch absolute Katastrophe ist grundsätzlich, weil gesetzliche Rente, also ich habe aber auch Pension habe ich eigentlich für mich, seitdem ich mich mit Börse und so weiter beschäftige, habe ich für mich selber auch einfach mit Null gerechnet. Ich habe gesagt, mit 70 in 30 Jahren, da gibt es keine Pension mehr, da gibt es auch keine Rente mehr. Da wird es nichts geben. Also mal abgesehen davon, dass sowieso alles 100% versteuert wird, die Rente dann in dem Alter, es wird nichts überbleiben. Wo soll das Geld herkommen? Wir sind ja jetzt schon dabei, alles mit Steuergeldern quer zu finanzieren. Also die Rentenpension habe ich so für mich sowieso mit Null gerechnet.
Okay, ja, okay. Und weil du dich sowieso damit auseinandergesetzt hast, war das quasi kein großer Verlust für dich, weil das gedanklich sowieso nie als ja. Dein
das ganze Leben ist auch ein Risiko, muss man ja sagen. Ich weiß auch nicht, was in 3 Jahren ist. Es kann immer irgendwas passieren. Ich verstehe, dass Leute so ein Sicherheitsdenken haben. Ich war selber der klassischste Beamte überhaupt. Also ich bin da hingegangen, ich habe eingestimmt, ich habe meine Arbeit gemacht. Ich war da komplett drin in diesem System. Das war natürlich auch ein Prozess, da kopfmäßig rauszukommen. Aber wie kommt man da kopfmäßig raus? Indem man sich nebenbei oder mit was anderem noch beschäftigt und da auch andere Leute kennenlernt und auch anderes Umfeld hat und andere Menschen hat, die anders denken. Wenn man wirklich in dieser Beamtenblase ist und da frühstücken geht, da Mittagessen geht und alles um einen herum sind Beamte, natürlich kopfmäßig kommt man da überhaupt nicht raus aus diesem Mindset. Dann noch die Eltern, die sind auch so drauf quasi. Da bist du gefangen. Du bist da einfach gefangen. Und erst wenn du da durch eigene Tätigkeit ausbrichst und dann eine andere Welt sich auftut und andere Menschen auf dich zukommen, und das ist wirklich Wahnsinn. Man merkt einfach, das ist noch eine komplett andere Welt. Die Realität ist ganz anders. Also die echte Welt ist ganz anders als diese Beamtenbubble oder so. Das ist wirklich ganz verrückt.
Ich find's ganz spannend, weil du genau das Gegenteil bist. Ich hatte gesagt, meine Eltern sind beide selbstständig. Ich war auch auf Großeltern, ja, auch die beiden Generationen vorher waren alle selbstständig oder hatten Unternehmen oder sowas.
Ist ja klar, dass du selbstständig bist.
Ich war in meinem näheren Umfeld, als ich mich entschieden habe, eine Ausbildung zu machen. Das ist okay, fair enough, das braucht man ja irgendwie für irgendwas. Aber als ich danach übernommen wurde und einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, war ich, glaube ich, nach Jahrzehnten der Erste in meiner Familie, der einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat.
Aber hat nicht lange gedauert.
Was übrigens genauso ist. Also letztendlich nimmt man das ja immer als vollkommen normal und natürlich hin, was man so von seinem Umfeld kennt. Und natürlich auch Freunde, Bekannte von der Familie, die ich auch da kannte, so irgendwie als Vorbilder, waren natürlich schwerpunktmäßig auch irgendwie selbstständig. Das wirst du jetzt auch merken, wenn du selbstständig bist. Du hast halt, da kommt eins zum anderen. Du bewegst dich halt eher umgibst dich mit Leuten, die dann halt irgendwie ähnlich arbeiten, ähnliche Themen halt haben. Und wenn man selbstständig ist, dann beschäftigt man sich halt auch mehr mit Arbeit oder der Art und Weise, wie man arbeitet, als wenn dir das quasi einfach vorgegeben wird. Weil als Angestellter oder Beamter kannst dich damit beschäftigen, du kannst daran nichts ändern. Deswegen lohnt es sich nicht, damit sich zu beschäftigen. Und deswegen ist es wirklich eine absolute Bubble. Aber das gibt's nicht nur in der Beamtenwelt, wie du es gerade beschreibst, sondern halt auch, wenn du komplett 100% selbstständig quasi aufwächst. Aber deswegen war es für mich auch ab Tag 1 immer klar, irgendwann wird's da enden, weil ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum sollte mir jemand anderes sagen, wann ich wo sein muss und was ich zu tun habe. Wobei man auch ganz klar sagen muss, das hat sich extrem flexibilisiert. Also wenn ich überlege, vor über 10 Jahren eingestiegen, heutzutage auch gerade in der Steuerberatung, wie viele Remote-Stellen, wie viele flexible Arbeitszeiten es gibt, dass ich das auch heutzutage ehrlicherweise gar nicht mehr so kategorisch ausschließen würde, weil inzwischen kann man komplett selbstständig sein und trotzdem in einem Angestelltenverhältnis arbeiten.
Es ist ja auch nicht jeder der Typ dafür, muss man ja auch sagen, oder? Das ist ja einfach so. Nicht jeder ist auch für Selbstständigkeit auch geschaffen. Das ist auch ein ganz anderer Druck oder auch ganz anderes kopfmäßige Geschichte. Ich war jetzt auch im Urlaub dieses Jahr und das ist dann auch ich kann nicht da sein 3 Wochen und gar nichts machen. Das geht gar nicht. Also wenn ich jetzt 3 Wochen Urlaub mache und mich dann 3 Wochen am Strand hinlege und dann nach Hause komme und ich habe nichts getan quasi, dann ist, also das ist Katastrophe. Das funktioniert gar nicht. Von daher, der Kopf, der arbeitet sowieso dann die gesamte Zeit. Und als Beamter oder als Angestellter kann ich wirklich sagen, ich habe Urlaub. Und fertig. Also da muss ich an nichts denken. Da muss ich nicht denken, ich muss gleich noch einen Brief aufmachen oder irgendwie ein Video drehen oder so. Das ist dann nicht da. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt wirklich auch den Vergleich, zumindest 20 Jahre Beamtentum und 6 Jahre jetzt solo, selbstständig und davor 5 Jahre nebenbei. Und mir gefällt auf jeden Fall das Umfeld, was ich jetzt habe in dieser Selbstständigkeit, deutlich, deutlich besser. Ja. Und deshalb auch dieses, man sagt Umfeld, man wird zu dem, was die besten 5 Freunde oder so oder die 5 nähersten Menschen um einen herum, das hört sich immer an, so wie so doofe Sprüche, ne? Aber es ist einfach so. Mit den Leuten, mit denen du dich umgibst, so wird sich dein Leben gestalten. Das ist Fakt einfach. Das hört sich doof an. Ich habe da auch mal damals auf Instagram, scrollt man ja auch so durch und dann liest man so komische Glaubenssätze oder so. Und
so Kalendersprüche.
Ja. Ja gut, ja, keine Ahnung, ich gehe morgen wieder zur Arbeit, ist mir egal. Ja. Aber es ist einfach so, es ist wirklich so.
Ja, deswegen ist, glaube ich, auch der Punkt, den du ansprichst, ist so, dass der Lebenspartner, der ist dann schon extrem wichtig, weil mit dem, also der wird deinen 5 nächsten Menschen gehören, wenn der das mitträgt und unterstützt, egal was man macht, in welche Richtung, ist das schon Grundvoraussetzung. Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn 2 Fragen für die Leute, die so mit dieser Welt auch gar nichts anfangen können. Erstens, wie sieht denn jetzt gerade dein Arbeitsalltag aus? Also was machst du, wie machst du das? Und zweitens, auch für viele Menschen nach wie vor nicht so ganz nachvollziehbar, wie um Himmels Willen verdient man Geld? Die Finanzverwaltung überweist es ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr dafür, dass sie Social Media Videos hochlädst.
Nein. Also, nee, also Beamtengehalt ist vorbei, da gibt's Zero, gibt's da jeden Monat. Ist ja auch klar. Wie mein Tag aussieht. Also tatsächlich, ja, ich stehe früh auf, weil ich habe auch einen kleinen Sohn, das heißt, der ist sowieso früh wach. Dementsprechend, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal länger als 8 Uhr geschlafen habe. Also muss vor der Geburt gewesen sein, auf jeden Fall. Ja, also ich stehe zwangsläufig früh auf Und dann frühstücke ich dann zusammen mit Frau, Kind und Großmutter meiner Frau, die ja auch mit im Haushalt wohnt. Und dann, genau, dann bringt meine Frau meinen Sohn zur Kita. Und genau, dann geht's eigentlich für mich los. Ich check so die Lage, was ich getan hat über Nacht da auf Social Media. Ich verfolge natürlich auch die Börse. Und dann geht's darum, Content zu erstellen, Content vorzubereiten. Das, bei Instagram sind das Stories, das sind Beiträge, so Karussellbeiträge. Nachrichten beantworten, dann mache ich mir Gedanken, was ich für ein Video drehen kann, versuche neue Ideen zu suchen, neue Themen, Sachen, die gerade passieren, aktuelles oder auch klassische Themen, und dann versuche ich dazu, Content zu produzieren. Mittlerweile mache ich das auch so, weil ich hier halt auch viel sitze, hier in diesem Keller, wo ich mein Büro habe.
Das heißt, ja genau, du hast zu Hause einfach ein Arbeitszimmer und
genau, also wir haben hier
quasi einfach in den Keller.
Genau, wir haben so eine Doppelhaushälfte und da habe ich im Keller wirklich einen coolen Raum. Und da habe ich meinen Arbeitsbereich quasi. Und da mache ich soweit alles. Aber ich habe mir jetzt gedacht, man muss auch ein bisschen Bewegung sammeln. Und jetzt habe ich hier so ein Gimbal legen, wo ich mein Handy dran klemmen kann. Und jetzt mache ich eigentlich immer vormittags einen Spaziergang durch den Wald und mache dabei eigentlich auch einen TikTok-Livestream dann. Das ist ganz gut. Da kann ich dann Bewegung und so ein bisschen Austausch, Livestream verbinden. So, das ist die Sache. Und dann Videos posten, dann Mittagessen. Dann kommt irgendwann mein Sohn aus der Kita, dann mit dem spielen. Und dann abends geht es dann wieder rein in Content-Erstellung und Austausch mit anderen und Plan. Zum Beispiel fahre ich jetzt am Freitag fahre ich nach Berlin. Da bin ich im TikTok-Hauptstudio in Berlin eingeladen. Da gehe ich vorbei und schaue, was da los ist. Das sind auch so Sachen. Man hat plötzlich so komische Unternehmungen. Ich habe ja auch sonst nicht oft das Haus so verlassen, sage ich mal. Aber jetzt gibt es auch ein paar Ausflüge.
Ja, wie kommst du da auf die Themen? Und du hast Livestream auch gesagt. Und du bist zum Teil auch wirklich lange live. Also wirklich so Stunden.
Ja, also eigentlich waren es immer im Schnitt so, sag ich mal, zwei abends waren es. Jetzt seit kurzem sind es vielleicht insgesamt am Tag 4.
Das ist, ich würde mal sagen, wenn man den meisten Menschen aus der Branche sagt, du weißt nicht, wer dir gegenüber sitzt, weil du sprichst ja mit der Kamera, aber du gehst einfach mal live, 2 Stunden, 4 Stunden, und was redet man 4 Stunden? Für diejenigen, also herzliche Einladung an alle Hörer und Zuschauer, da gerne einfach mal vorbeizuschauen. Die Kanäle sind verlinkt. Aber was redest du? Was passiert das? Wie läuft das ab? Hast du keine Angst, was Falsches zu sagen? Und das sind so die ganzen Dinge, von denen ich weiß, dass so diese ganzen Überlegungen kommen, weil gerade auch Steuerfachmenschen sind ja sehr sicherheitsorientiert. Was ist denn, wenn du was Falsches sagst? Oder also ich einfach so gut, dass du nie was Falsches sagst.
Also natürlich mache ich da jetzt keine individuellen Sachen oder so. Ich bespreche Steuerinformationen, die quasi so für jeden theoretisch frei zugänglich sind, aber wo keiner den Zugang zu hat. Oder ich nehme Sorgen ernst von Leuten. Genau, aber ein Gespräch, es geht auch tatsächlich bei mir im Livestream nicht nur um Steuern tatsächlich. Das war vielleicht mal am Anfang so, dass die Leute reinkamen und dann sich das darum gedreht haben. Mittlerweile geht es da auch um ganz andere Sachen. Ich habe eben schon früh auch die Anfänge von Twitch und so mitverfolgt. Das heißt, ich habe ganz oft Livestreamern auch schon zugeschaut. Ja. Ich habe auch damals mal Hearthstone gespielt und das auch auf Twitch mal gestreamt. Das ist so ein Online-Kartenspiel vom Blizzard. Da war ich ganz gut drin und von daher ich so ein bisschen Erfahrung oder zumindest Beobachtung in dem Bereich hatte ich schon. Und wenn da Leute da sind, gut, wenn man jetzt mit 2, 3 Leuten da sitzt, dann ist es ja wie mit dir jetzt. Aber wenn da 50, 60, 100 Leute sind, dann gibt's da immer irgendwie einen Redefluss oder man kann auf irgendwas eingehen. Oder ich berichte über irgendwelche Erfahrungen oder so oder meinen Alltag. Also das ergibt sich einfach. Oder es gibt ja auch bei TikTok diese Random-Funktion, dass da einfach Leute reinkommen, die man nicht kennt. Dann spricht man mit denen und lernt da neue Leute. Ich habe so viele coole Leute über TikTok kennengelernt, auch Unternehmer, die auch erfolgreich sind. Und also das ist wie ich super. Und das ist generell auch so, ich kriege überwiegend positives Feedback auch auf meine Videos. Das ist auch bei Instagram so krass. Ich kannte das ja vorher von meinem anderen Kanal. Man gewinnt 2 Follower und verliert einen. Das ist so der normale Schnitt. Der ist normal. So, und ich gewinne 40.000 Follower und verliere 1.000. So, und das ist halt so ein ganz anderes Verhältnis, plus auch Kommentare und so weiter. Das ist schon wirklich, habe ich so auch noch nicht erlebt.
Das ist positiv? Also,
ja, sehr.
Ich will mal sagen, Steuern ist ja kein angenehmes Thema. Und also ich sehe mal bei Steuern zwei Probleme. Erstens ist es meistens ja eher ein Schmerzthema, was andere Leute gerne vermeiden wollen. Und zweitens ist das auch so politiknah, dass es ein bisschen einlädt, Leute einzuladen. Also ich sag selber mal, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. Ich glaube, der häufigste Kommentar, den ich unter meinen Videos habe, ist Steuern sind Raub.
Stimmt, Steuern ist Raub. Im
Finanzamt ist so, herzlichen Dank auch. Vielen Dank. Habe ich diesen Monat schon 5-mal gelesen.
Die Sachen habe ich natürlich auch. Die Leute, klar, das ist Social Media. Also ist ja Logo, dass da auch so ein Satz dabei ist von Leuten, die sowas machen. Ne? Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich schreckt dann aber Steuern, also bis auf diesen Satz beschäftigen sich die Leute aber auch gar nicht weiter mit dem Thema. Das heißt, die wollen das nur loswerden, dann sind die wieder weg. Von daher, eigentlich ist Steuern wie so ein Filter, dass eigentlich dann auch nur die überbleiben, die da ein bisschen weiterdenken. Und von daher habe ich da eigentlich eine recht positive Community, so muss ich schon ehrlich sagen. Und die mögen einfach auch, dass sie da Zugang kriegen zu Informationen, die sie sonst nicht haben einfach, ne? Oder nicht lesen, nicht rausfinden können, wie auch immer.
Wohin willst du damit? Also hast du ein konkretes Ziel oder sagst du einfach, oh, gerade erst gekündigt, ich probiere mal aus und werf den Stein mal ins Wasser, um zu gucken, wo Wellen entstehen?
Das ist eine gute Frage, ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich denke ja zumindest, also dass gerade dieser Social-Media-Bereich immer wichtiger wird. Also bekommt man ja auch vielleicht mit, kaum einer guckt noch wirklich klassisches Fernsehen. Und früher war ja wirklich Fernsehwerbung war so das Ding oder ist immer noch eine große Nummer, wobei keiner fast mehr Fernsehen guckt. Aber ich glaube eben, dass diese ganzen Werbebudgets, die aktuell im Fernsehen stecken oder in irgendwelchen Zeitschriften oder so, wo man nichts nachverfolgen kann, wo man nicht weiß, ich habe eine Werbung geschaltet und was ist jetzt passiert, man kann ja nichts tracken oder sowas, dass dieser Bereich immer weiter Richtung Social Media schwappt und dann eben eine persönliche Marke oder auch Reichweite allgemein, dass die Währung ist der Zukunft. Einfach eine Reichweite haben und eine authentische Reichweite, weil es bringt auch nichts, da will auch TikTok von weg, irgendwelche KI-generierten Videos oder so hochzuladen oder sowas. Sondern die Menschen, gerade wenn jetzt KI immer wichtiger wird, wollen die eigentlich einen authentischen Content haben, eine echte Person, die real ist und die da vernünftig agiert. Und dementsprechend glaube ich, dass so eine persönliche Marke mit Reichweite oder auch mein anderer Kanal, den ich mit einem Partner da mache, dass das wichtiger wird. Genauso wie das Thema Aktien, Finanzen auch. Das ist auch ein wichtiger Bereich. So, und da werden sich zukünftig immer mehr Leute mit beschäftigen müssen, weil Rente auch wegfällt, weil Pension wegfällt und Altersvorsorge und auch Versicherungsprodukte eben viel zu teuer sind und Leute das aber immer noch machen, genauso wie ein klassisches Sparbuch und so, dass das Themen sind, die auch zukunftsorientiert sind.
Ja.
Ja. Yes. So Reichweite, Finanzen, Börse, ETFs, Steuern ist halt ein spannendes Thema auch für die Zukunft.
Und wie ist du hast eben gesagt, schon Werbebudget geht immer mehr in die Online-Welt und wir hatten auch eben über den Tagesablauf und was du so machst auch gesprochen. Aber für diejenigen, die da so gar keine Berührungspunkte haben und nicht verstehen, wie das funktioniert. Das heißt, du verdienst mit Werbung Geld. Wer überweist es dir denn, wenn es nicht die Finanzverwaltung macht? Ist es TikTok selbst? Ist es Instagram? Sind es die Unternehmen, die Werbung machen mit dir? Oder vielleicht gibst du da einmal kurz ein bisschen.
Also Instagram zahlt gar kein Geld. Von Instagram bekommt man genau auch nichts. Also die geben
so großzügig wie die Finanzverwaltung.
haben die aber auch irgendwie verschlafen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch da dran, das vielleicht umzustellen, aber ist auch ein bisschen zu spät. Also von Instagram selber gibt es kein Geld. Von TikTok muss man wirklich sagen, die haben dieses Creator Rewards, das heißt mittlerweile, glaube ich, anders, aber es hieß Creator Rewards Programm. Da bekommt man für Aufrufe Geld, also da spricht man jetzt nicht von 1.000 Aufrufe, da gibt es gar nichts. Aber wenn man so in die 100.000er kommt, dann gibt es da mit diesen zusätzlichen Belohnungen auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass TikTok selber auch Geld bezahlt. Ne? Also die zahlen für Aufrufe Geld, weil eben auf den Videos auch Werbung ja davor oder danach geschaltet wird. Kennst du ja auch von YouTube. Ich glaube, ja. YouTube ist noch besser. Leider habe ich noch nie so richtig den Dreh zu YouTube gekriegt. Das wird, glaube ich, auch eine der nächsten Aufgaben sein, dass ich das vielleicht auf YouTube bekomme. Weil das auch, glaube ich, für Monetarisierung mit die beste Plattform ist. Aber genau, also
Instagram. Für die Zuhörer, die es interessiert, das Spannende an YouTube ist vor allen Dingen, es ist sehr, sehr, sehr langlebig. Instagram und TikTok ist halt, man ist im Feed, aber man
Nein, bei TikTok muss ich kurz revidieren, bei TikTok ist es so, die Videos, die da sind, die bekommen zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Winter wird, nochmal so einen neuen Schwung. Das heißt, die werden auch nochmal ausgespielt. Und selbst Videos, die damals dann nur 30.000, 40.000 Aufrufe haben, können dann jetzt nach dem Winter plötzlich auch 300.000, 400.000 Aufrufe haben. Okay, also ja. Bei TikTok ist das wirklich so, dass es so einen Zyklus gibt, dass auch alte Videos wieder ausgespielt werden. Genau. Und bei dir muss man sagen, bei dir werden alte Videos ausgespielt oder nochmal geöffnet, weil Leute danach suchen nach den Themen.
Ja, genau.
Weil sonst, ich kenne andere YouTuber, die machen auch viele Videos, da geht es nur um das aktuelle Video, da guckt keiner mehr die alten Videos.
Ja, genau, also, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Eigenheit von Steuerrecht auf Social Media. Also du machst es ja wirklich unterhaltsam auch, das heißt, man guckt es sich live an. Ich mache sehr viel so Erklärungsvideos. Und
auch gut.
Wenn ich ein Tutorial mache, wie man eine Umsatzsteuervoranmeldung in Elster abgibt, erwarte ich von niemandem, dass man am Samstagabend auf der Couch mit dem Smartphone in der Hand jetzt denkt so, oh geil, das ziehe ich mir 30 Minuten rein. Oh, aber ich weiß, dass am 10. des Monats da zigtausend verzweifelte Selbstständige stehen und denken so, oh nee, wie geht denn das? Ah, ich habe letztens meinen Staubsauger erstmal in einem YouTube-Video repariert. Vielleicht gibt es da auch irgendjemand, der Elster online erklärt hat und so.
Ja, sehr gut.
Aber deswegen, und gutes Beispiel tatsächlich, bei unserer Steuervoranmeldung sehe ich tatsächlich, die Peaks immer am 10. sind da eindeutig da und davor und danach nicht mehr so richtig. Deswegen, ja, es stimmt schon, dass mein Content darauf ausgelegt ist. Liegt auch ein bisschen daran, weil ich mir gedacht habe, Steuern ist halt ein Thema, mit dem man sich nicht freiwillig beschäftigt. Du zeigst so ein bisschen, dass das nicht der Fall ist. Ich dachte, ich muss den Leuten dann helfen, wenn sie das Problem haben und dann muss ich halt in der Situation gut gefunden werden. Und
alles gut, alles gute Ansätze.
Offensichtlich scheint es ja auch doch eine Community zu geben, die sich das auch spontan anschaut und sogar ja, nicht weiß, wie es dabei ist.
Komischerweise, ja. Ja, genau. Also Instagram kein Geld, TikTok zahlt für Videos und dann darüber hinaus gibt es eben Kooperationspartner. Ne? So ist der Weg.
Ja. Das heißt, ja. Kooperationspartner, dann hast du einfach, empfiehlst du Steuerprogramm, Buchhaltungsprogramm, was auch immer.
Das noch, also bei dem Kanal tatsächlich läuft noch gar nicht so viel. Die Haupteinnahmequelle ist immer noch mein anderer Part, den ich auch damals schon im Finanzamt hatte.
Okay, das heißt, Geldanlage, Vermögensaufbau
und so weiter. Also nicht, also wir geben keine Anlageempfehlungen, das darf man ja auch entsprechend auch nicht, aber wir erklären etwas zu Aktien, zu Börse, zu ETFs, stellen Unternehmen vor, zeigen die Kennzahlen und sowas in die Richtung.
Ist letztendlich, glaube ich, sehr vergleichbar mit Steuerberatung. Du machst ja auch keine Steuerberatung, weil du den individuellen Fall der Person, die da jetzt gerade zuschaut, der überhaupt nicht kennst. Genauso ist es ja ehrlicherweise bei Anlageberatung genauso. Du kannst ja nicht sagen, das ist gut, weil du die Menschen dahinter nicht kennst, der sich das anschaut.
Ich habe sogar schon überlegt, ob ich nicht einfach, kennst du ASMR-Content, wo man so also ja. Überlegt, ob ich hier so einfach Gesetze vorlese aus dem wichtige Steuergesetze. Das kann man, glaube ich, zum Einschlafen wäre das bestimmt auch nicht schlecht.
Großes Shoutout an, jetzt mit KI ist so ein bisschen noch extremer geworden, dass es so komische Podcasts gibt, aber meine persönliche Podcast-Empfehlung, ich habe das mal eine Weile zum Einschlafen gehört, es gibt einen Podcast, der liest einfach random Wikipedia-Artikel.
Ja, dann müsste das damit auch funktionieren.
Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute geben würde, die zum Einschlafen oder so sich auch
die Steuergesetze
mal anhören würden.
Ja, also gibt wirklich viele Möglichkeiten.
Vielen lieben Dank für deinen ganzen Einblick. Ich finde es super spannend. Wir werden uns mit Sicherheit auch noch persönlich mal austauschen, weil ich habe noch nicht TikTok so ganz geknackt, du YouTube noch nicht so ganz. Da können wir uns wahrscheinlich noch links und rechts
peilen. Das wäre gut. Ja.
Aber ich glaube, für diese Folge war das sehr, sehr spannend. Deswegen vielen lieben Dank dir, vielen lieben Dank auch an euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei, ein bisschen inspirierend. Man merkt dir zumindest an, dass du regelmäßig vor der Kamera sprichst und einen guten Redefluss hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist sehr kurzweilig. Und wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich mir so, wo ist die Zeit hin? Ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, ist es genauso gegangen. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ja,
vielen Dank. Ciao, ciao.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/lohnfrage.